ist ja jetzt im Prinzip nach 8 Jahren das erste Mal wieder, dass man dann auch in einem vollen Olympiastadion an den Start geht. Also ich könnte mir vorstellen, dass das dann auch nochmal so ein bisschen was von diesem Feeling, was da jetzt so langsam aufkommt, ausmacht.
Voll, also ich bin echt voller Vorfreude auf diese Olympischen Spiele jetzt. Vor allem, das werden ja auch für mich meine ersten Olympischen Spiele in Europa. Und in Paris ist aber auch einfach für mich das erste Mal die Möglichkeit, dass meine Familie überhaupt bei Olympischen Spielen mit dabei sein kann.
Mein Name ist Benjamin Brömme und herzlich willkommen zu meinem Athlet-Leichtathletik-Podcast. Wenige Tage vor Ginas Start bei den Olympischen Spielen gibt es die letzte Folge unserer Miniserie Schnell nach Paris.
Der Leichtathletik-Podcast aus Frankfurt am Main.
Nach Hengeloo müsste es auch gewesen sein, dass dann so langsam die Olympia-Einkleidung auf dem Plan stand. Wie war das denn so insgesamt aus deiner Sicht?
Genau, ich bin sonntags Hengeloo gelaufen und habe das Ganze damit verbunden, dass ich meine Family halt nochmal in NRW besuchen konnte, weil von Soest aus nach Hengeloo war es, glaube ich, 1:40 Autofahrt. Also total entspannt. Meine Eltern sind da mit mir hingefahren. Wir sind deswegen auch erst am Wettkampftag selbst hingefahren. Und ich habe mich gefühlt wie früher, ey, mit Mama und Papa zum Wettkampf fahren. Ah. Das war total geil. Das habe ich sehr gefeiert. Und dann habe ich tatsächlich dann den Dienstag meine Olympia-Einkleidung gehabt. Und auch diese Olympia-Einkleidung, das schlaucht. Da werden 3 Stunden für eingeplant. Und ich habe im Vorfeld, als ich diesen Timeslot bekommen habe, habe ich sogar, also 12 bis 15 Uhr. Was glauben die denn, was ich da mache? Ne? Mal eben kurz ein paar Teile anprobieren. Das wird doch wohl nicht so lange dauern. Nee. Ich war, glaube ich, am Ende 4,5 Stunden da.
Weil es dann doch so lange dauert, sich alles passend rauszusuchen.
Ja, also du hast so viele Teile, durch die du dich dann durchprobierst, weil am Ende möchtest du ja schon, dass von der Olympia-Kollektion die Sachen halt auch einfach anständig sitzen und dass sie einem passen. Und das ist ja, denn nicht immer unbedingt ganz so easy, weil manche Schnitte dann doch ein bisschen komisch sind. Also ich habe 2 Hosen, ja, die sitzen mehr schlecht als recht. Aber das ist dann halt leider so. Also als Sprinter hast du halt dann doch mal ein bisschen mehr Oberschenkel und dann sitzen die halt am Oberschenkel zu eng und dann musst du doch die Nummer größer nehmen. Ja. Aber dadurch, ja, geht die Taille dann halt so ein bisschen unter. Also das kann dann da halt manchmal passieren. Aber dafür gibt's ja extra diesen Einkleidungstermin, damit man sich halt einmal durchprobieren kann und halt die Sachen mitnehmen kann, die einem dann halt einfach am besten passen und ja, dass man die dann halt am Ende mit am Start hat. Das Einzige, was ich nicht anprobiert habe, sind die Socken. Da bin ich mit meiner Standardgröße von Adidas gegangen, ist jetzt halt mein Vorteil, dadurch, dass das eh ja auch so mein Ausrüster ist, kenne ich mich mit den Größen bei denen ja dann doch ganz gut aus. Und ja, es ist eine wilde Nummer. Es sind so viele Sachen. Dann hast du Fototermine da noch vor Ort. Ich habe dann, nachdem ich meinen offiziellen Einkleidungspart komplett durch hatte, noch Interviews gemacht. Und danach war ich so fertig mit allem drum und dran, dass ich echt dann erstmal noch mich für 1 Stunde da hinsetzen musste und einmal runterfahren musste. Hab dann in Ruhe Kaffee getrunken mit der Lena Schöneborn, weil die auch da war, um einfach einmal klarzukommen und mich zu sammeln, bevor ich die Heimreise wieder antrete. Ja. Weil ich bin dann von Düsseldorf aus wieder zurück hier Richtung Bamberg gefahren. Und das ist dann halt schon ein Stück die Fahrt. Bin dann natürlich auf dem Rückweg auch noch in den Stau geraten und habe durch den Stau dann noch mal ein Plus von 50 Minuten gehabt auf der Heimreise. Und wie es dann halt so kommen musste, habe ich den Stefan angerufen, um ihm zu sagen, als ich in Würzburg war, also ich brauche jetzt noch ungefähr 1 Stunde, dann bin ich da. Und während wir so telefonieren, klingelt es bei uns an der Haustür. Und es war schon 21.12 Uhr und ich habe kurz überlegt und habe nur direkt gesagt, es ist hundertprozentig die Dopingkontrolle. Niemand klingelt von unseren Nachbarn bei uns so spät nochmal irgendwie bei uns an der Haustür. Und um die Uhrzeit kommt auch keiner vorbei und fragt mal nach, ob man sich irgendwie Gartengeräte leihen kann oder ob man sich vielleicht mal irgendwie, weiß ich nicht, hast du noch ein paar Eier für mich übrig oder so? Da fragt kein Mensch nach um 21.12 Uhr. Stefan meinte dann zwar im ersten Moment, ach was, das ist bestimmt nicht Dopingkontrolle. Ich rufe dich gleich zurück. Hm? 2 Sekunden später klingelte dann mein Telefon wieder und dann war es tatsächlich die Dopingkontrolle und es kam nur, ja, also du hast es recht.
Aber wie läuft das dann ab? Fahren die einen dann entgegen? Also man hat ja einen Zeitslot, glaube ich, von 60 Minuten mit den 50 Minuten. Das wäre dann schon knapp geworden.
Ja, also ich hätte 60 Minuten Zeit gehabt, mich dann halt mit ihr zu treffen. Sie hat halt eigentlich damit gerechnet, dass ich zu dem Zeitpunkt dann schon wieder zu Hause bin. Ich ja natürlich halt auch, weil war ja eigentlich anders vorgesehen. Und dann hatte ich kurz mit ihr telefoniert. Sie hatte mich dann angerufen und dann haben wir kurz drüber geredet. Ich gesagt habe, also ich komme jetzt gerade halt von Würzburg. Ich brauche so 53 Minuten. Also zu dem Zeitpunkt, als sie geklingelt hatte, war ich ja schon ganz kleinen Tacken weiter als zu dem Beginn von meinem Gespräch mit Stefan. Und dann hat sie halt nur gesagt, naja, sie muss halt nach Bad Kissing. Das heißt, sie muss tatsächlich in die Richtung fahren, aus der ich dann halt komme. Und dann hat sie halt das Angebot gemacht, dass sie meinte, okay, ob wir uns dann einfach unterwegs auf der Strecke halt treffen können, ob das für mich okay wäre, weil ansonsten hätte sie jetzt halt 50 Minuten lang bei uns vom Haus rumwarten müssen, bis ich dann halt da bin. Und es ist dann auch doof, was ich meine, Stefan hatte ihr angeboten, dass sie gerne mit reinkommen kann und mit dem Fußball gucken kann. Das interessierte sie aber halt auch nicht. Das Fußballspiel. Und ich war ja auch am Ende dankbar dafür, dass sie da auch so unkompliziert und kooperativ war. Und dann ist sie mir tatsächlich entgegengefahren. Wir haben uns auf dem Rastplatz getroffen. Ich hatte den Hund halt mit dabei. Die wollte eh noch eine kleine Runde spazieren gehen. Ich war sogar ein bisschen vor der Dopingkontrolleurin an diesem Rastplatz. Das wussten wir aber auch, dass ich so ein ganz kleines bisschen vor ihr da sein werde. Ich hatte ihr schon am Telefon mein Auto beschrieben, wie es aussieht. Und bin dann halt die ganze Zeit in Autonähe mit dem Hund ein bisschen spazieren gegangen, dass die sich auch noch mal erleichtern konnte. Und ja, dann haben wir an so einem Rastplatz die Dopingkontrolle fertig gemacht. Das war auch ein erstes Mal.
Aber wirklich sehr flexibel dann.
Ja, also das ist auch echt nicht selbstverständlich. Ne? Also ich bin da wirklich dankbar für, dass sie da jetzt so flexibel war, weil eigentlich wollte ich ja schon zu Hause sein. Ne? Also als sie da bei uns war, klar, ich habe dann die Stunde Zeit, mich mit ihr zu treffen. Aber ja, es war jetzt für mich dann, glaube ich, auch tatsächlich so ehrlicherweise stressfreier, dass wir uns dann am Ende an diesem Rastplatz getroffen haben und ich jetzt nicht, weiß ich nicht, mich so genötigt gesehen habe, oh scheiße, die wartet da jetzt die ganze Zeit bei mir zu Hause vorm Haus, ich muss jetzt so schnell wie möglich nach Hause, sondern so war das halt viel, viel entspannter, auch wenn es leicht unangenehm war von der Atmosphäre für so eine Dopingkontrolle, wo man dann halt jemand Fremdes, weil das war tatsächlich eine Kontrolleurin, die ich halt auch noch nicht kannte und mit der dann halt ja, gemeinsam aus so einem Restaurant auf Toilette gehen und dann sich draußen wohin zu setzen. Da muss man ja noch die Proben hin und her schütten. Ja. Und ich brauch's jetzt nicht unbedingt nochmal. Es war auf jeden Fall eine Erfahrung und es gibt eine gute Story, aber ich hoffe, dass ich das nicht nochmal so machen kann.
Deine wievielte Dopingkontrolle war das insgesamt? So grob? Hat man da noch einen Überblick?
Ich habe da keinen Überblick mehr. Ich weiß es nicht. Also ich meine, wir haben jetzt 2024. Meine erste Kontrolle hatte ich im Jahr 2012 mit 15. Seitdem ich aus dem Nachwuchskader raus bin ich im RTP. Das ist der Testpool, der über die NADA in Deutschland am strengsten kontrolliert wird. Und ich komme seitdem tatsächlich im Schnitt Pi mal Daumen auf eine Kontrolle im Monat. Teilweise war es auch wirklich völlig vogelwild. Also ich meine jetzt auch, ich hatte bei den deutschen Meisterschaften eine Kontrolle und dann jetzt etwas über eine Woche danach schon wieder eine. Also teilweise komme ich auch auf mehr als eine Kontrolle im Monat. Dann gab es aber natürlich auch die Corona-Zeit, wo die Kontrollen eingeschränkt waren, wo es nicht so viele Kontrollen gegeben hat. Also das läuft ja auch immer so ein bisschen unterschiedlich. Von daher ist das total schwierig abzuschätzen, wie viele Kontrollen das jetzt am Ende tatsächlich schon über all die Jahre gewesen sind, weil das ist halt über ein Jahrzehnt von Dopingkontrollen. Das ist schon wild.
Aber du wirst nie wieder an dieser Raststätte vorbeifahren, ohne an diese Kontrolle zu denken.
Nie wieder. Und das Schlimme ist, ich fahre ja jedes Mal, wenn ich Richtung NRW fahre, fahre ich an dieser Raststätte vorbei.
Wie heißt die? Manchmal haben die ja auch so abgefahrene Namen. Krachgarten ist bei uns eine in der Nähe.
Nee, also das ist tatsächlich in Werneck gewesen.
Okay.
Aber das ist eh schon so ein, sag mal, dominanter Punkt für mich auf meinem Weg nach NRW, um meine Familie zu sehen. Und da werde ich jetzt jedes Mal schmunzeln müssen, wenn ich da an Werneck vorbeifahre.
Jetzt überlege ich, wie ich den Bogen spannen kann von der Raststätte in Werneck zu den Olympischen Spielen in Paris. Du warst ja auf dem Rückweg von der Einkleidung. War das dann nur die Einkleidung der Leichtathletinnen und Leichtathleten oder kommen da schon alle Sportlerinnen aus den verschiedenen Sportarten zusammen?
Da kommen tatsächlich alle Sportler aus allen möglichen Sportarten zusammen. Also, ich weiß gar nicht, wen habe ich denn da alles gesehen? Ich habe eigentlich Gott und die Welt da schon wieder mit dabei gehabt und mit gesehen. Es waren einige Leichtathleten da, als ich da gewesen bin. Die Leichtathleten machen aber halt auch einen sehr, sehr großen Teil der Mannschaft aus. Und das darf man dabei dann halt nicht vergessen. Also gerade jetzt von unserer Staffel, also Lisa Meyer war da, Sophia Jung war da, Lisa Marie Quay war da, Rebecca Hase und Alexandra Burkhardt hatten andere Termine für die Einkleidung. Das wussten wir aber dann auch schon im Vorfeld, weil wir uns dann halt schon einmal kurz beschlossen hatten und halt miteinander geschrieben hatten, alle so, hey, ich habe dann Einkleidung, wann habt ihr Einkleidung, sieht man sich da oder halt nicht. Genau, also so mit so ein paar Leichtathleten hat man dann vor Ort schon getroffen, aber halt auch nicht alle. Und man hat halt auch Sportler aus anderen Sportarten getroffen, es waren ein paar Turner da, auch ehemalige Athleten, die zum Beispiel Kim Bui, die am Ende jetzt auch mit im Olympischen Dorf sein wird, weil sie zur Wahl steht für die Athletenkommission vom IOC und deswegen halt auch aus deutscher Sicht dann damit vertreten sein wird und auch eingekleidet wurde. Das ist mal jetzt ja nicht als Athletin, weil sie ist, hat ja aufgehört, sie hat ihre Karriere beendet, ja. Aber auch sie war jetzt halt dann zum Beispiel mit vor Ort, mit der habe ich auch sehr, sehr, sehr viel Zeit verbracht bei der Einkleidung. Das war auch wieder sehr witzig. Eine Britta Heidemann, die ja auch eine Rolle für den DOSB innehat, war auch vor Ort. Also es ist dann einfach immer mal wieder wie so ein Klassentreffen eigentlich, wenn man zu so einer Olympia-Einkleidung geht und schon mal dabei gewesen ist. Man sieht so viele bekannte Gesichter wieder. Das ist immer ganz schön.
Tauscht man auch manchmal so ein bisschen? Weiß ich nicht, wenn man die Basketballerin da trifft, irgendwie so ein Trikot oder so, dass man sagt, hier, ich biete ein Spike von mir gegen ein Trikot von dir? Oder findet sowas, wenn, dann erst nach den Spielen statt?
Also sowas habe ich tatsächlich noch nicht gemacht, aber vielleicht sollte ich das mal versuchen im Olympischen Dorf. Das klingt auf jeden Fall cool. Nee, also bei der Olympia-Einkleidung vom deutschen Team kriegen wir eigentlich alle die gleichen Sachen.
Okay.
Also weißt du, da kommen wir hin und wir kriegen eigentlich alle das Gleiche, nur halt die Männerversion,
ja.
Die Frauenvariante davon. Aber am Ende gehen wir eigentlich alle, ich glaube, mit so ziemlich gleich vielen Teilen da raus. Die Sachen sehen eigentlich auch alle gleich aus. Also klar, ne, wenn man da einen Sportler hat, den man total cool findet, dann gibt's da schon mal, dass der eine Sportler zum anderen hinrennt und denjenigen nach einem Foto fragt, weil auch wir sind nur Menschen. Ne? Also solche Situationen kann man da schon erleben. Aber so einen Trikottausch habe ich da jetzt tatsächlich nicht erlebt.
Aber würdest du sagen, dass das so diese Olympia-Einkleidung so ein erster Moment ist, wo wirklich dieses Olympia-Feeling auch aufkommt? Weil ich sag mal, wenn man jetzt so durch die sozialen Medien scrollt, bei Instagram, TikTok, da hat man schon gesehen, dass das ja auch für die meisten Sportlerinnen und Sportler doch irgendwie so ein besonderer Moment ist. So irgendwie so in Richtung, jetzt wird's langsam ernst.
Ja, voll, definitiv. Also ich habe witzigerweise jetzt die letzten Tage mit der Becky halt noch drüber gesprochen, weil Becky auch mit in Luzern bei dem Wettkampf war, wo ich jetzt zuletzt war und wir uns das Zimmer geteilt haben und hatten mit der Alex auch noch Kontakt und haben halt nur so gesagt, ey, jetzt, wo diese Einkleidung stattgefunden hat, seitdem fühlt sich's halt einfach real an. Also seitdem jede von uns bei der Einkleidung war und man jetzt die ganzen Sachen zu Hause hat, seitdem ist es halt irgendwie nochmal anders greifbar geworden und seitdem fühlt es sich halt irgendwie, weiß ich nicht, echt an, auch wenn es davor auch schon echt war,
ja. Aber
jetzt ist das Ganze halt nochmal ganz anders greifbar. Also ich meine, ich habe dir gerade eben ja schon gezeigt, ich habe den Koffer, den fertig gepackten Koffer. Jetzt mal ganz kurz.
Was ist da passiert?
Ich weiß auch nicht. Aber ich habe den einen fertig gepackten Koffer tatsächlich ja schon neben mir hier stehen. Ich kann dir sagen, was da passiert ist, warum der schon gepackt ist. Ich dachte eigentlich, dass ich Sonntag schon alles fertig haben müsste, schon alles gepackt haben müsste, weil ich nicht wusste, ob ich von Luzern aus nochmal nach Hause komme oder ob ich direkt nach Amsterdam fliege, von Amsterdam dann nach ein paar Tagen nochmal wieder weiter halt zu unserem Staffeltraining, wo ich am Sonntag für anreise. Also ich hatte keine Ahnung, ob ich es vor den Olympischen Spielen überhaupt nochmal nach Hause schaffe, außer halt für eine einzige Nacht. Und damit das dann nicht völlig eskaliert, habe ich die Sachen von der Olympia-Einkleidung tatsächlich nach der Einkleidung direkt einmal alle durchgewaschen und als das alles trocken war, alles feinsäuberlich zusammengelegt und in einen Koffer reingepackt.
Weise Entscheidung, glaube ich. Meistens, wenn man es nicht macht, dann kommt es dann doch so, dass dann doch viel Stress auf einmal da ist.
Ja, wahrscheinlich, wenn ich es nicht gemacht hätte, hätte ich bestimmt nach Luzern jetzt noch mit nach Amsterdam gesollt.
Und ich sag mal, so die Olympischen Spiele haben ja sowieso schon ihren eigenen Flair, ihre eigene Aura, kann man, glaube ich, auch so ein bisschen sagen. Europameisterschaften, Weltmeisterschaften sind auch was ganz Besonderes, aber die Olympischen Spiele stechen auch aus Sicht der Zuschauer ja immer noch mal raus. Und ich finde, gerade Paris 24 sticht insofern noch mal mehr raus, weil Tokio 2021 ja auch ganz andere Olympische Spiele waren, denke ich mal, auch für Sportlerinnen und Sportler, als die Olympischen Spiele davor und die dann danach. Also es ist ja jetzt im Prinzip nach 8 Jahren das erste Mal wieder, dass man dann auch in einem vollen Olympiastadion an den Start geht. Also ich könnte mir vorstellen, dass das dann auch noch mal so ein bisschen was von diesem Feeling, was da jetzt so langsam aufkommt, ausmacht.
Voll. Also ich bin echt voller Vorfreude auf diese Olympischen Spiele jetzt. Vor allem, das wären ja auch für mich meine ersten Olympischen Spiele in Europa. Es sind zwar meine dritten Olympischen Spiele. Ich war in Rio mit dabei, ich war in Tokio mit dabei und bin jetzt in Paris mit dabei. Und in Paris ist aber auch einfach für mich das erste Mal die Möglichkeit, dass meine Familie überhaupt bei Olympischen Spielen mit dabei sein kann, dass die mich mit vor Ort im Stadion unterstützen können und das Ganze auch mal so ein bisschen miterleben können, auch wenn es dann halt nur für ein oder zwei Tage halt ist, dass man dann da vor Ort ist, macht das Ganze aber für mich aus Athletensicht natürlich auch noch umso besonderer. Und das Schöne ist, dass wir jetzt halt auch einfach insgesamt wieder Olympische Spiele haben, wo wir Sportler uns auch wieder mehr begegnen können, weil in Tokio war es ja halt auch so, dass wir dazu angehalten wurden, dass wir Abstand voneinander halten, ne, dass wir unsere Distanz halt waren aufgrund der Corona-Pandemie. Und das wird, glaube ich, in Paris jetzt nochmal wieder eine ganz andere Geschichte. Ich freue mich da auch einfach drauf. Jetzt erkennt man die Sportler ja auch mal wieder mehr, weil in Tokio waren wir auch alle mit unseren Masken unterwegs. Ne? Und wenn du immer nur die Augen siehst, ich meine, wir alle haben es bestimmt noch irgendwo im Gedächtnis und kennen es, dass man dann die Leute nicht unbedingt immer sofort erkennt. Und ich glaube, das wird sehr, sehr cool. Also ich freue mich echt drauf. Ich bin auch sehr dankbar dafür, dass ich schon so früh dieses Mal mit im Olympischen Dorf bin. Ich darf schon am 25. anreisen. Das heißt, für mich geht es tatsächlich nächste Woche schon los mit der Anreise. Ich bin die erste Leichtathletin, die vor Ort ist. Das ist der ganzen Situation geschuldet, dass mein Trainer schon früher da ist und ich gerne so viel wie möglich mit meinem Trainer halt auch trainieren möchte, noch die Zeit einfach nutzen möchte vor dem Rennen, die ich halt irgendwie habe, weil ich die letzten richtigen Einheiten mit ihm halt Ende Mai gemeinsam gemacht habe, gemeinsam absolviert habe. Seitdem ist alles nur digital jetzt die ganze Zeit gelaufen. Und von daher bin ich sehr dankbar, dass mich da halt auch ja der Verband, also sei es jetzt der DLV, aber auch der DOSB, dass sie mich da jetzt so unterstützt haben und mir das Ganze ermöglichen, dass ich einfach früher anreisen kann, um mit Lance nochmal gemeinsam trainieren zu können vor Ort und gemeinsam ja nochmal ein bisschen arbeiten zu können, diesen letzten Feinschliff nochmal zu machen. Und ist aber auch vielleicht meine erste Möglichkeit darauf, bei so einer Eröffnungsfeier mal mit dabei zu sein. Weil das ist was, was ich trotz der Teilnahme an zwei Olympischen Spielen bisher noch nie hatte, überhaupt diese Chance, bei Olympischen Spielen mit dabei zu sein, bei dieser Eröffnungsfeier. Also ich bin sehr gespannt, weil die Eröffnungsfeier ist am 26.
Weil es grundsätzlich einfach so ist, weil die Leichtathletik ja immer erst etwas später im Laufe der Olympischen Spiele im Prinzip beginnt. Genau. Ich glaube, diesmal sind es ja auch, ich glaube, am 1. August geht, glaube ich, die Leichtathletik los und am 26. Jahr Juli die Olympischen Spiele. Müsste sein.
Genau. Und normalerweise reisen die Leichtathleten immer erst später an. Also man hat uns immer erst später ins Olympische Dorf anreisen lassen. Das ist auch dieses Jahr eigentlich der Fall und das ist auch so vorgesehen für den Großteil der Athleten. Für mich war eigentlich auch ursprünglich eine Anreise erst am 30. vorgesehen, am 30. Juli. Mein erstes Rennen ist am 2. August. Genauso die Anreise relativ kurzfristig davor. Das ist in der Vergangenheit aber tatsächlich auch bei allen Spielen so gewesen. Und deswegen bin ich umso dankbarer dafür, dass ich jetzt diese Möglichkeit habe, schon früher mit dabei zu sein und halt vielleicht auch diese Eröffnungsfeier miterleben kann und darf. Wie das Ganze abläuft, weiß ich noch nicht. Dadurch, dass das Ganze ja, glaube ich, auf der Seine stattfindet, auf Booten, ist, glaube ich, auch die Teilnehmeranzahl bestimmt irgendwie ein bisschen beschränkt von Leuten aus dem Team, die mitgehen können. Und von daher mal schauen, was das gibt.
Ich hoffe, du lässt uns teilhaben über Instagram oder TikTok.
Bestimmt.
Aber wenn du dich dann auch seit Ende Mai das erste Mal wieder mit deinem Trainer triffst, kommt dann die komplette Trainingsgruppe jetzt zusammen oder reisen einige dann doch vielleicht noch ein paar Tage später an? Oder ist dann wirklich so euer komplettes Team seit langem mal wieder komplett?
Also ich habe Lance tatsächlich jetzt bei dem Wettkampf in Luzern gesehen und habe da zumindest meinen Wettkampf gemeinsam mit meinem Coach bestreiten können, der gestern stattgefunden hat. Und das war ganz cool. Da waren halt auch noch ein paar andere Trainingskollegen von mir mit vor Ort. Wir waren am Ende vier Athleten aus meiner Gruppe. Jareen war da, Dodi war da, Kennel war da und die sind da alle gerannt. Das war ganz cool. Die sind jetzt halt dann heute nach Amsterdam geflogen, weil wir eigentlich ab jetzt eine Base in Amsterdam haben. Lance fliegt allerdings morgen dann schon wieder weiter für die Diamond League nach London, weil Noah in London rennt und Lance dann da nochmal wieder mit dabei ist und supportet. Das ist der einzige Grund, warum ich dann halt jetzt nicht nochmal mit nach Amsterdam fliege, weil er dann eh nicht da ist.
Ja.
Das heißt, da hätte ich dann jetzt eh gar nicht nochmal weiter intensiv mit ihm arbeiten können und ich muss am Sonntag nach Potsdam anreisen, weil wir da nochmal ein kleines Staffelcamp haben und da auch nochmal Staffeltraining gemeinsam machen werden. Und das hat dann halt natürlich auch einfach Vorrang an der Stelle nochmal, dass wir nochmal gemeinsam wechseln können. Und ich glaube, Lance reist dann bereits schon am 23. ins Olympische Dorf an Und da werden auch die ersten Athleten aus unserer Gruppe generell dann schon im Olympischen Dorf dann anwesend sein. Also das ist bei denen ja auch immer so ein bisschen vom Verband zu Verband halt davon abhängig, wann die anreisen können oder wie die Anreise vorgesehen ist. Lance hat das Ganze versucht, so frühzeitig wie möglich mit uns zu kommunizieren, wann er wie wo vor Ort sein wird, damit wir halt auch die Möglichkeit haben, das irgendwie mit unseren Verbänden zu klären und zu besprechen. Und ja, wie gesagt, an der Stelle bin ich echt wirklich nochmal sehr, sehr dankbar, dass der DLV und der DOSB da gesagt haben, okay, komm, wir machen das möglich. Wir ermöglichen dir das, dass du nochmal mit deinem Trainer gemeinsam arbeiten kannst, auch mit meinen Trainingskollegen. Also wer jetzt dann, wenn ich am 25. anreise, schon alles da sein wird, weiß ich tatsächlich gar nicht so genau, weil ein paar von den Jungs immer noch keine Rückmeldung hatten von ihren Verbänden. Dodi rennt für Nigeria, da war bisher noch keine Rückmeldung genau, wann da jetzt wie die Anreise geplant ist. Also das ist teilweise ein bisschen wild bei manch anderen Nationen.
Aber auch spannend, das mal so als Außenstehender mitzubekommen.
Ja, voll.
Aber wie sieht dann so, ich sag mal, wenige Tage vor den Olympischen Spielen das Training dann noch aus? Ist das dann wirklich nur noch so der Feinschliff, so kleine technische Stellschrauben, an denen gedreht wird? Oder sucht Lance einen Berg, wie ihr den in Clermont habt, und dann geht's da nochmal hoch? Wahrscheinlich eher nicht.
Ich hoffe, dass es in Paris in näherer Umgebung keine Berge gibt, die er mich nochmal hochjagen kann. Nein, also geht wirklich nur noch um diesen letzten Feinschliff. Also es wird wirklich nur noch um so ein paar technische Aspekte gehen. Mir hat total geholfen, gestern tatsächlich Lance im Wettkampf mit dabei zu haben, weil ich mit ihm darüber gesprochen hatte, dass ich irgendwie in all meinen Rennen jetzt in den letzten Wochen immer ein und das gleiche Problem hatte. Die ersten 10 Meter waren eigentlich okay, aber dieser Übergang nach 10 Meter von 10 bis 30, da war ich irgendwie in so einem, weiß ich nicht, ich war wie in so einer anderen Welt, ich war völlig lost, ich konnte irgendwie nicht richtig agieren und wusste nicht, woran es lag und wusste auch nicht so richtig, wie ich es korrigiere. Und deswegen war es für mich halt allein gestern schon cool, dass Lance sich das Ganze jetzt dann halt mal in meinem Race-Warm-Up halt anschauen konnte und wir da dann tatsächlich sogar noch mal kurz dran arbeiten konnten. Und ich glaube, dass wir halt gerade an diesem Bereich da jetzt noch mal so ein bisschen mehr arbeiten werden, dass wir da noch mal gemeinsam gucken können, okay, was sind da die letzten Stellschrauben, was müssen wir da noch mal wieder anders machen, weil das ist so ein vom Renngefühl her was ich davor, vor ein paar Monaten so noch nicht hatte auf diesen ersten 30 Metern, dass ich nach 10 Metern auf einmal sage, kacke, bin ich jetzt gerade eigentlich und was muss ich machen? Was ich aber jetzt in diesen letzten Rennen halt irgendwie hatte, also dass ich da irgendwie lost bin und da einfach nicht richtig agieren kann. Und genau, darum geht's dann da nochmal gemeinsam mit meinem Coach halt einfach diesen letzten Feinschliff zu machen, weil auf den Videos sieht man das Ganze teilweise gar nicht immer unbedingt so sehr, wie man es dann halt doch sieht, wenn man in Person irgendwie live mit dabei ist. Dann kann man nochmal ganz anderes Feedback geben, da kann man nochmal ganz andere Hinweise geben und genau an solchen Kleinigkeiten wird dann halt einfach nochmal gearbeitet. Also es ist dann wirklich nur noch der letzte Feinschliff. Das heißt allerdings nicht, dass der letzte Feinschliff nicht anstrengend wird.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Du hast ungenutzte Potenziale. Warst du schon einmal in einer Situation, in der du dich gefragt hast, warum das letzte Fünkchen zur neuen Bestleistung noch fehlt? Es liegt oft an ungenutzten Potenzialen. Du denkst, du machst schon alles, um besser zu werden. Aber mit meinem 1:1 Coaching kann ich dir beweisen, dass da noch mehr geht. Gemeinsam entdecken wir deine versteckten Stärken und heben deine sportliche Leistung auf das nächste Level. Möchtest du endlich wissen, welche Potenziale du noch nicht nutzt? Dann schreib mir jetzt eine E-Mail. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Und das Beste, ich biete dir ein kostenloses Erstgespräch an, um herauszufinden, wie ich dir am besten helfen kann. Was man in den letzten Wochen auch vermehrt mitbekommen hat, ist die doch recht aktuelle Netflix-Doku Sprint, die ja auch zu einem sehr, sehr großen Teil bei euch in der Trainingsgruppe gedreht wurde. Wie war das rückblickend so aus deiner Sicht? Ich gehe mal davon aus, dass du auch, man hat dich ja auch in der Dokumentation gesehen, auch mit dabei warst. Also wie läuft sowas ab und wurde auch darüber gesprochen? Weil es wird, da werden ja auch so ein bisschen Rivalitäten aufgebaut oder ein bisschen dargestellt, gerade auch zwischen Noah und Massa Jacobs. Und wie ist das, wenn man, ich sag mal, in so einem Prozess wirklich mittendrin dabei ist?
Also ich fand es jetzt selber sehr spannend, in die Doku zu gucken, weil ich teilweise feststellen musste bei gewissen Interviews von anderen Athleten, so habe ich das Ganze noch nie gesehen, so habe ich das Ganze noch nie wahrgenommen. Also weißt du, ich bewege mich selber in dieser Bubble regelmäßig. Ja. Und wenn ich dann aber hören kann von einer Gabby Thomas in einem Interview, ja, und wenn man dann in einem Diamond League-Rennen an der Startlinie geht, dann geht es um die $10.000, die da auf der Ziellinie sind. Und dann ist das halt das, worum es da für alle geht. Und ich habe mir gedacht, Gabby, ich habe mit dir in der Diamond League an der Startlinie schon gestanden und für mich ging es da nicht um 10.000 Dollar an der Ziellinie, sondern für mich ging es darum, einfach schneller zu rennen als die anderen. Also ich weiß nicht, da habe ich irgendwie eine ganz andere Motivation dahinter. Es war aber auch mal spannend zu sehen, dass es dazu auch eine andere Motivation bei anderen Athleten halt einfach gibt. Ja. Also das war mir vorher ehrlicherweise echt gar nicht unbedingt bei allen so sehr bewusst, dass es für manche da halt wirklich viel mehr um das Geld geht. Und für mich geht's halt ehrlicherweise bei jedem Rennen, stehe ich an der Ziellinie und denke mir, und dich will ich besiegen, und dich will ich besiegen, und dich will ich besiegen. Also weißt du, ich stehe da immer und will einfach schneller rennen als der Rest. Was da das Preisgeld ist. Also wenn du mich vor einem Rennen, egal wo das ist, du fragst mich, was denn das Preisgeld bei dieser Veranstaltung ist. Und ich kann dir jedes Mal, werde ich es dir nicht sagen können, weil das ist was, das ist für mich zweitrangig. Ich fahre da eigentlich immer nur hin, um schnell zu rennen.
Ist, glaube ich, auch schwierig, sich nur über dann das Finanzielle zu motivieren.
Ich glaube auch. Aber ich fand das halt wirklich einfach mal sauspannend, dass es da so unterschiedliche Sichtweisen tatsächlich drauf gibt. Obwohl ich mich mit diesen Menschen ja auch immer wieder unterhalte, ist mir das bisher noch nie aufgefallen, dass da so eine andere Motivation bei allen möglichen Leuten dann halt doch nochmal dahinter ist. Ich glaube, dass aus den Rivalitäten allerdings teilweise an manchen Stellen das Ganze auch ein bisschen überspitzt dargestellt worden ist. Und ich sag mal auch die Abläufe, wie es gezeigt wurde in der Doku, ne, für jemanden, der viel mitbekommen hat, was da so passiert ist, sitzt man da und sagt, das ist aber nicht so passiert, das ist aber nicht echt. Also, ich sag mal, unter uns gesprochen, wir sind hier in einem Leichtathletik-Podcast. Ja. Zeigt mir eine Meisterschaft, bei der 200 Meter vor den 100 Metern stattfinden.
Ja, ja.
Ne, aber das, man konnte halt so eine geilere Story halt einfach erzählen. Und von daher, darum geht's dann ja halt auch am Ende einfach. Aber für mich, die halt mit dabei gewesen ist, gab es dann eine Szene tatsächlich. Da habe ich hier auf dem Sofa gesessen, bin aus dem Lachen nicht mehr rausgekommen, weil sie das dann so dargestellt haben, dass sie eine Woche nach den US Trials 2023 bei uns bei der Trainingsgruppe da waren. Ich kann euch sagen, ich war eine Woche nach den US Trials nicht in Clermont. Ich bin aber auf diesen Aufnahmen zu sehen. Diese Aufnahmen sind nämlich dieses Frühjahr entstanden.
Okay,
ich meine, das ist aber einfach so, so läuft das Geschäft halt auch einfach, das gehört einfach mit dazu. Es war aber auch sauspannend, Kamerateams dann halt immer mal wieder da zu haben, also auch das Ganze zu beobachten mit Noah bei uns im Training. Und ich kann euch auch dazu nur sagen, was Noah betrifft. Noah ist der geborene Entertainer. Sobald da eine Kamera drauf ist, ist das ein ganz anderer Mensch.
Wird ein Schalter umgelegt.
Dann legt sich ein Schalter um und der performt. Aber das ist aber auch das, was ihn als Athleten so extrem gut macht. Weil wenn der zu einem Großereignis kommt, ist da eine Kamera da und der performt. Der stellt sich hin und der rennt da richtig einen runter, aber er merkt das selber auch. Also wir hatten eine Konversation jetzt während der Hallensaison. Das ist er nach New York geflogen, nach Boston war das, glaube ich, für diesen New Balance Indoor Grand Prix. Der ist in Boston. Und unser Trainingskollege Kendall Williams war auch mit dabei. Und Noah kommt zurück von diesem Wettkampf. Ich glaube, er ist da eine 6,41 oder 42, also irgendeine 6,40er Zeit gerannt. Also es war wirklich ein unfassbar krasses Rennen. Das war der absolute Wahnsinn. Und er kam zurück und wir unterhalten uns darüber. Und er sagt nur zu mir, Gina, Kendall hat mich an dem Tag vor diesem Rennen aus dem Startblock ja so dermaßen auseinandergenommen und hat mich ja sowas von eiskalt stehen lassen und mich zerstört. Aber da waren noch keine Kameras da. Und am nächsten Tag sind diese Kameras da und auf einmal fährt mein System nochmal in einen ganz anderen Beast-Mode. Und dann geht's einfach ab. Dann geht's einfach ab. Und ich finde das so spannend zu sehen, was das halt für einen Einfluss auch einfach auf gewisse Athleten halt hat und dass das für Noah aber auch so ist, dass er das halt auch wahrnimmt selber. Na, es gibt ja viele Leute, die merken das gar nicht unbedingt, dass sie sich anders verhalten, sobald irgendwie eine Kamera da ist. Noah weiß, dass er nochmal sich teilweise anders verhält, wenn eine Kamera da ist, weil dafür ist er einfach viel zu sehr so ein Showman halt auch einfach. Und das ist natürlich auch in so einer Doku teilweise so. Ich fand es aber auch schön zu sehen, dass es so ein paar Privateinblicke gab. Ich meine, direkt in der ersten Folge sieht man ihn mit seiner Freundin Janelle ja auch direkt ein bisschen tanzen. Janelle ist ja auch mit bei uns in der Trainingsgruppe. Und so sind sie tatsächlich auch im echten Leben. Und auch das finde ich halt einfach ganz schön, dass es halt einfach mal eine Möglichkeit ist, den Sport ein bisschen nahbarer halt auch einfach noch zu machen, da ein bisschen mehr zu zeigen. Aber diese ganze Rivalitätsgeschichte, also an einigen Stellen ist es tatsächlich so, gerade die Gruppe um Dennis Mitchell, Mitchell Carey, die trainieren ja direkt bei uns ums Eck. Das ist 15 Minuten von uns. Das ist wirklich nicht weit entfernt, aber da gibt's schon einige Anspannungen zwischen der Trainingsgruppe und unserer Trainingsgruppe. ist aber vom Typ her eher der Trainerseite tatsächlich geschuldet, weil Dennis Mitchell und Lance da so eine gewisse Rivalität haben. Lance ist eigentlich vom Typ her selber gar keiner, der Bock auf sowas hat. Der hält sich bei sowas auch mehr zurück. Ich fand das auch sehr spannend zu sehen, wie viel die anderen Coaches alles so erzählt haben. Und auch da merkt man, Lance ist eher einer, der drängt sich nicht so gerne in den Mittelpunkt. Ja. Das ist er einfach nicht. Der Typ ist er einfach gar nicht. Und da ist Dennis Mitchell halt einfach ein ganz anderer Typ Mensch. So ist er einfach. Und da, also ich sag mal, da gibt schon, es gibt schon so ein paar Rivalitäten. Ich glaube schon, dass einiges auch so ein bisschen überspitzt dargestellt worden ist. Aber es hat auch mir nochmal insgesamt wirklich sehr interessante Einblicke in das Ganze gegeben.
Auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Doku, sehr unterhaltsam das Ganze. Mir hat es richtig gut gefallen. Und ich weiß nicht, ob du HSI noch kennst. Sagt dir das was?
Nee, leider nicht.
Es ist halt auch schon, ich habe eben geguckt, 23 Jahre alt, HSI. Es ist was Ähnliches wie Sprint. Die Trainingsgruppe von John Drummond mit Maurice Greene lief 2001 auf Eurosport. Ich glaube, 4 Teile oder so waren das. Und da, das war ein bisschen anders aufgebaut als Sprint. Maurice Greene ist ja auch ein Typ. Und John Drummond ist ja auch speziell damals, ich glaube, Massen-Olympia-Finale, I Did Not Move, wo er, ich glaube, eine Dreiviertelstunde auf der Bahn lag, weil er sich sicher war, dass er keinen Fehlstart gemacht hat. Also sind ja dann auch Charaktere. Aber Slider, die ja sind fast ein Vierteljahrhundert vergangen, bis es endlich mal wieder eine Doku über den Sprint gab. Deswegen lohnt es sich tatsächlich, wenn man Leichtathletik-Fan ist oder Sprint-Fan, sich das Ganze anzuschauen. Deswegen auch nochmal super spannend, dass du da so ein bisschen die Einblicke da gegeben hast.
Ich hoffe ja, dass es sowas vielleicht auch einfach, ich sag mal, wenn möglichst viele Leichtathleten, auch wenn man kein Sprinter ist, sondern aus einer anderen Sparte kommt in der Leichtathletik, je mehr Zuspruch diese Doku bekommt, ich hoffe einfach, dass wir dadurch die Möglichkeit haben, noch viel mehr solcher Dokus sehen zu können und dann halt hoffentlich auch nicht nur aus dem Sprintbereich, sondern auch nochmal, dass ganz andere Disziplinen der Leichtathletik dadurch beleuchtet werden können und auch nochmal mehr Aufmerksamkeit kriegen können,
Und es ist, glaube ich, die viert erfolgreichste Netflix-Doku aller Zeiten in den ersten 4 Wochen. Also die Resonanz ist gut und also macht es eigentlich nur Sinn, das Ganze auch noch auf die vielen anderen Leichtathletik-Disziplinen auszuweiten. Voll. Ich bin gespannt.
Ist offen.
Dann, bevor wir zum Ende unserer höchstwahrscheinlich letzten Pre-Olympia-Folge kommen, Gina, nochmal vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit für unsere, ja insgesamt unsere Miniserie genommen hast. Es war ja heute Teil 3, beziehungsweise ich glaube Teil 4. Ich weiß nicht, ob wir das eine gesplittet haben. Ich drücke dir und wahrscheinlich auch alle unsere Hörerinnen und Hörer ganz fest die Daumen für die Olympischen Spiele in Paris. Viel Erfolg, viel Spaß und vielleicht können wir uns danach nochmal zusammenschalten, um zu hören, wie es aus deiner Sicht in Paris so gelaufen ist.
Das machen wir definitiv.
Und das war es jetzt tatsächlich mit unserer Miniserie Schnell nach Paris. Jetzt heißt es Daumen drücken. Hinterlasst gerne eine Bewertung bei Spotify und auch einen Kommentar und schreibt mir, was ihr insgesamt von dem Konzept dieser Miniserie haltet. Wenn ihr in den kommenden Tagen keines der Highlights der Olympischen Spiele verpassen wollt, abonniert den Podcast. Denn wir werden hier im Mein Athlet Podcast regelmäßig über alle Highlights berichten. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.